Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Schon der Titel dieses neuen Kinofilms lässt einen leicht zusammenzucken. American Society of Magical Negroes.
Ich habe immer geglaubt, ich müsste für das Wohlbefinden der Weißen sorgen. Und eigentlich läuft das auch ganz gut. Aber so sollte es nicht sein.
Tja, über diesen Film wird zu reden sein. Und das machen wir auch gleich hier im Kompressor, Ihrem popkulturellen Magazin. Herzlich willkommen. TikTok und kein Ende der Debatte um die Gefahren, die von dieser Jugend-Social-Media-Video-Plattform ausgehen oder ausgehen können. Politische Beeinflussung, mögliche Spionage aus China, süchtig machende Algorithmen, fehlende Regulierung. Alles bekannt und doch scheint es ja irgendwie schwer, gegen etwas zu tun. Gerade sind Eltern weltweit durch eine TikTok-Falschmeldung vom angeblichen Rape Day aufgeschreckt worden, als ob es sowas ja geben könnte. Also einen Tag, an dem sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen ungestraft ausgeübt werden könnte oder dürfte. Also offensichtlich verbrecherische Aufrufe, die, ja, was man so hört, tatsächlich einige Wahnsinnige dann auch noch ernst nehmen. Nun ist der TikTok-Ableger TikTok Lite in das Visier der Europäischen Kommission geraten. Ein Verbot könnte es immer noch geben, das ist noch offen. Und in den USA hat gestern Nacht der Senat das dortige Gesetz gebilligt, das auf die chinesische Mutterfirma von TikTok zielt. Entweder zieht die sich jetzt aus der App zurück oder sie wird tatsächlich in den USA verboten. Also was bedeutet dieser Umgang der Politik mit TikTok? Was hilft da? Wofür? Darüber möchte ich mit Chris Köver sprechen, Redakteurin bei netzpolitik.org. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Köver, in den USA ist jetzt auch der Senat offenbar dabei, hat das Gesetz gebilligt. Also was genau ist der Grund für das Verbot dort?
Na, offiziell geht es ja schon länger in den Diskussionen in den USA darum, dass ja, TikTok als eine Gefahr wahrgenommen wird für die dortige Demokratie. Zum einen, weil über TikTok so die Befürchtung, Daten eben nach China an die chinesische Regierung abfließen könnten, Daten von US-Nutzerinnen. Zum anderen, weil TikTok sehr viele Nutzerinnen hat in den USA. Nach eigenen Angaben sind es, glaube ich, 170 Millionen inzwischen. Und dann natürlich auch ein sehr großer Einfluss genommen werden könnte, falls die chinesische Regierung über TikTok zum Beispiel Wahlen beeinflussen will oder insgesamt politische Diskussionen, die Stimmung in den USA beeinflussen wollen würde. Mhm. Es gab ja schon diverse Anläufe, sozusagen Versuche auch unter Trump, TikTok verbieten zu lassen. Die sind alle gescheitert, von Gerichten auch wieder einkassiert worden. Und das ist jetzt eben nochmal der Versuch zu sagen, man möchte diese Gefahren unterbinden, indem man eben ja, ByteDance zwingt, TikTok in den USA zu verkaufen oder sonst ein Verbot der App durchsetzt in den USA. Das ist schon ziemlich harte Nummer zu sagen, dass man einfach mal so eine ganze Plattform verbietet, die ja 170 Millionen Menschen in den USA nutzen. Aber in den USA sind die Gesetzgeber jetzt offensichtlich gewillt, diesen Weg zu gehen.
Aber es könnten auch monetäre Interessen dahinter stecken, oder?
Naja, natürlich spielt Geld dabei eine große Rolle und das war ja auch einer der Gründe, warum jetzt nochmal die Frist verlängert worden ist für diesen Verkauf. Ursprünglich waren es, glaube ich, 6 Monate, jetzt ist es auf 9 Monate, womöglich sogar ein Jahr erhöht worden, weil es ja um sehr, sehr viel Geld geht. Also wir reden ja über Milliardenbeträge und viele zweifeln daran, dass es überhaupt möglich sein wird, einen Käufer zu finden, der bereit ist, diese Summe aufzubringen, weil gleichzeitig eben die Big-Tech-Unternehmen aus Monopolgründen erstmal vielleicht so nicht in Frage kommen werden als Käufer. Das ist eh nochmal die Frage. Also es geht natürlich auch um sehr viel Geld, aber vorgeblich geht es um Einflussnahme von außen und deswegen finde ich eigentlich, kann man sagen, dass es einfach der falsche Weg ist, der da gerade von Gesetzgebern in den USA beschritten wird, weil wenn das erklärte Ziel ist, dann hätte es andere Möglichkeiten gegeben zu regulieren und dann hätte man auch nicht ausschließlich TikTok regulieren müssen, sondern dann hätte man Gesetze erlassen müssen, die sich eben genauso auch gegen die heimischen Plattformen, auch gegen Instagram, Facebook und so weiter gerichtet hätten und dort klare Vorgaben gemacht hätten. Das ist hier aber nicht der Fall. Es geht ganz klar darum, dass hier ein Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden soll in den USA. Das ist eigentlich das Bemerkenswerte an diesem Gesetzesvorhaben.
Also regulieren wäre besser als verbieten, auch für den Rest der Welt?
Ja, also wir haben es ja gerade gesehen in der EU, wo ja mit dem Digitale-Dienste-Gesetz ein großes Gesetzespaket verabschiedet worden ist, das genau das will, das erklärtermaßen Regeln setzen soll dafür, wie Online-Plattformen zu handeln haben. und dass er eher so einen globalen, allgemeinen Ansatz verfolgt. Da werden bestimmte Vorschriften gemacht, die gelten für alle Plattformen über einer bestimmten Größe, also mit einer bestimmten Zahl von Nutzerinnen in der EU, haben sich dann an bestimmte Regeln zu halten. Das ist eben der Ansatz, den die EU gewählt hat. Und unter dieses Gesetz fällt dann eben auch TikTok, einfach weil TikTok sehr viele Nutzerinnen hat in der EU. Aber ebenso gelten die gleichen Regeln dann auch für zum Beispiel Snapchat, Instagram und so weiter. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz und einer, mit dem ich denke, dass eigentlich auch die USA besser bedient gewesen wären.
Aber im Moment scheint es ja nicht zu funktionieren, ne? Also ich erwähnte diese unfassbaren Hoax oder ja Falschgeschichten, die da auf TikTok zum Beispiel laufen. Also da scheint es mit der Regulierung nicht zu klappen, im Moment jedenfalls. Noch dazu soll tatsächlich ein Ableger von TikTok verboten werden. Die Europäische Kommission prüft, ob der TikTok Lite eben gegen EU-Gesetze verstößt, weil es in hohem Maße abhängig macht. Wie ist das also jetzt einzuordnen?
Ja, ich finde, der Fall von TikTok Lite könnte eigentlich gerade zeigen, wie es vielleicht doch klappen könnte. Da ist es nämlich so, dass nach den Regeln des digitalen Dienstegesetzes die Plattform selber eine Risikobewertung abgeben muss, welche Risiken sich da ergeben könnten, gerade zum Beispiel auch für junge Nutzerinnen. Und das hatte TikTok bislang offenbar für diesen Ableger nicht getan und sollte das dann nachreichen innerhalb einer bestimmten Frist. Also dadurch, dass das Gesetz jetzt noch relativ neu ist und jetzt erst die Durchsetzung beginnt, werden wir jetzt erst sehen, wie und ob diese Regulierung denn wirken wird. Und ich finde, anhand von TikTok Lite hat man jetzt zumindest gesehen, die EU konnte damit ein Verbot drohen, aber das war eben an bestimmte Bedingungen geknüpft und an konkretes Verhalten von TikTok. Und TikTok, oder ByteDance in dem Fall, kann sich dann eben entscheiden, da compliant zu sein, dann mitzumachen und wird das ja jetzt wahrscheinlich auch tun oder eben nicht. Das ist was ganz anderes als das, was wir da in den USA sehen, wo es eben gerade nicht darum geht zu sagen, das hier sind die Regeln, wenn ihr gegen die verstößt, dann können wir sanktionieren. Diese Zwischenschritte wurden da ja gar nicht erst gewählt, sondern eigentlich geht es ganz klar darum, ihr müsst verkaufen oder wir werden euch aus den App-Stores verbannen.
Also Sie plädieren eigentlich für den Umgang durch Regulierung, was aber eben auch bedeutet, dass bestimmte Dinge nicht sofort umgesetzt werden, sondern dass man eben erst lernen muss und ja, die Plattformen eben auch Zeit brauchen offenbar, um das umzusetzen. Ist das sozusagen ein Plädoyer doch für die Meinungsfreiheit statt der rein demokratiegefährdenden Sicht auf diese Apps?
Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem es um die Meinungsfreiheit geht. Und das ist ja auch das, was jetzt eigentlich gesagt wird oder wo Fachleute eigentlich darauf hinweisen, dass vieles darauf hindeutet, dass dieses Gesetz jetzt zwar verabschiedet wird, aber dann von Gerichten womöglich auch wieder einkassiert wird. Denn es ist ja nicht so, dass TikTok verschwinden wird in dem Moment, wo dieses Gesetz jetzt in den USA erlassen wird. Die Plattform gibt es weiter. Menschen auf der ganzen Welt werden diese Plattform weiter nutzen. Und für Nutzerinnen in den USA bedeutet das dann aber im Zweifel, sie werden auf dieser einer der schnellst wachsenden, womöglich größten Plattformen gerade weltweit nicht mehr in der Lage sein, selber ihre politischen Meinungen zu äußern und auch nicht dort verfolgen können, was andere eben sagen. Und das ist gerade in einer Gesellschaft wie in den USA, wo ja auch die Meinungsfreiheit auch in der Verfassung verankert wird, wird das jetzt noch interessant zu sehen und wird es sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Gerichte da womöglich dann dieses Gesetz wieder einkassieren. Ich finde, natürlich muss man sich Gedanken darüber machen. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das in demokratischen, offenen Gesellschaften zu Recht so einen hohen Stellenwert hat. Und ist es angemessen, in so ein wichtiges Grundrecht einzugreifen, weil man eben vermeintlich eine Bedrohung in der Plattform sieht?
Das ist also das Plädoyer von Chris Köfer von Netzpolitik.org zum ja, aktuellen und immer wieder auftretenden TikTok-Problem. Die Infos und Empfehlungen. Ich bedanke mich.
Danke.
Willkommen bei der American Society of Magical Negroes.
Tja, dieser Ausspruch im und auch der Titel des neuen Spielfilmes, der morgen bei uns ins Kino kommt, kann man sagen, ist provokant, schon im Englischen, aber ins Deutsche lässt sich dieser Titel eigentlich überhaupt nicht übersetzen. Aber so viel kann man schon mal verraten, der Film will ein Beitrag sein zu einer Debatte über die Darstellung von schwarzen Menschen im Film. Und meine Filmkollegin Susanne Burg ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, also was ist diese American Society of Magical Negroes überhaupt?
Ja, das ist so ein geheimer Bund von AfroamerikanerInnen, die magische Kräfte haben. Das beginnt damit, dass der Protagonist Aaron, so ein sanfter, schüchterner Künstler, auf der Straße einer Frau helfen will und plötzlich dann beschuldigt wird, er habe ihre Handtasche geklaut. Ein anderer Mann rettet ihn. Wie sich herausstellt, ist das ein Mitglied des Geheimbundes und dieser Mann wirbt dann Aaron an und führt ihn quasi ein in diese alchemistischen Hintergründe der Vereinigung.
Was ist das gefährlichste Tier auf dem Planeten? Weiße Menschen, wenn sie sich unwohl fühlen. Wenn Weiße sich nicht wohlfühlen, hat das böse Folgen für uns. Deshalb bekämpfen wir weißes Unbehagen jeden Tag. Denn je glücklicher sie sind, desto sicherer sind wir.
Der Name bräuchte ein kleines Update, vielleicht Magical Black People oder so.
Ja, kommt nicht, es bleibt bei dem Namen. Aaron versteht dann aber auch die Idee dieser Society. Es geht darum, dass die Mitglieder das Leben von Weißen erleichtern, sie glücklich machen. Dafür gibt es dann auch sowas wie ein White Tears-Gerät, also ein weißes Tränengerät, mit dem sie das Stresslevel von Weißen messen können, das für die Weißen unsichtbar ist. Also es geht darum, Weiße in ihrer zum Beispiel Mittelmäßigkeit zu verhätscheln oder auch Eheprobleme zu lösen und vor allem eben aber so Gewalt zu verhindern, quasi als Überlebensmechanismus der Schwarzen, ist im Film natürlich alles satirisch überhöht. Aaron bekommt dann auch schon bald seinen ersten Job in einer hippen Agentur in Brooklyn. Er soll einem gestressten App-Programmierer das Leben erleichtern. Und man kann sich denken, es läuft nicht alles glatt. Vor allem, als dann noch eine Frau in der Firma ins Spiel kommt und es so eine kleine Dreiecksliebesgeschichte gibt.
Also ich muss sagen, beim Anschauen des Trailers ist mir das Lachen auch etwas im Hals stecken geblieben. Dieser Begriff Magical Negro, also der Schwarze mit den magischen Kräften, der ja doch auch sehr rassistisch daherkommt, dieser Titel. Hat der in den USA eine Geschichte oder woher kommt das?
Ja, ganz genau. Also den Begriff hat Regisseur Spike Lee geprägt und zwar bei einem Vortrag an der Yale-Universität im Jahr 2001. Da hatte er so ziemlich gerade seinen Film Bamboozled fertiggestellt, ein Film, der ja auch sehr scharf und komisch auf die Erfahrungen von Schwarzen in den USA schaut. Und er meinte eben mit diesem Begriff, dieses Magical Negroes, schwarze Filmfiguren mit wenig bis gar keiner eigenen Geschichte, die im Film nur dazu da sind, dem weißen Protagonisten bei seiner Reise und seinem Wachstum zu unterstützen. Also ein Beispiel wäre The Green Mile, diese Literaturverfilmung von Stephen Kings Romanreihe. Da heilt ein schwarzer Häftling einen Gefängniswärter von einer Krankheit, indem er ihn einfach nur berührt. Oder ein anderes Beispiel, die Legende von Bagger Vance. Da bringt ein schwarzer Mann, gespielt von Will Smith, einem jungen Weißen, Matt Damon, bei, wie man wie ein Champion Golf spielt. Und Spike Lee sagt eben, dieser magical, mystical Negro sei nur eine Reinkarnation alter Stereotypen, also ein Update zu diesem Stereotyp des in Anführungszeichen edlen Wilden oder des in Anführungszeichen glücklichen Sklaven und es sei eben nach wie vor noch sehr weit verbreitet.
Also dieser Begriff, den Spike Lee eben bei diesem Vortrag geprägt hat, hat er sich dann so weit durchgesetzt, dass er mehr als 20 Jahre später dann tatsächlich in diesem Filmtitel landet? Also nimmt es konkret Bezug darauf?
Ja, ganz genau. Der fiel natürlich auf fruchtbaren Boden. Also so eine Auseinandersetzung mit schwarzen Filmfiguren, die immer nur dienend unterwegs waren, die gab es schon lange. Aber tatsächlich setzte sich der Begriff durch. Und 2019 hat zum Beispiel der Komiker Roy Wood Jr. in der Daily Show, also der Nachrichtensatire von Trevor Noah, so eine kleine filmische Reise unternommen durch die Geschichte des Magical Negroes und hat dabei auch eben Schauspieler Michael Clark Duncan erwähnt mit seinen magischen Kräften als Häftling in The Green Mile und auch Will Smith in der Legende von Bagger Vance.
Don't you find it just a little odd that the Magical Negroes never use their expertise to help themselves? If Michael Clark Duncan was so magical, why didn't he just rub himself out of prison? Or if Will Smith was so good at golf, why didn't he just win the golf tournament himself? He could have told Matt Damon, how about you go Goodwill hunting for another sport, bitch?
Ja, also Roy Wood fragt sich, warum der magische Schwarze seine Kräfte nicht eigentlich dafür einsetzt, sich selber zu retten, zum Beispiel aus dem Gefängnis oder einfach auch selber das Golfturnier gewinnt. Also das waren Beispiele aus den Jahren, also filmisch 1999 und 2000 und Roy Wood verweist aber darauf, dass sich auch 2019 nicht so irre viel getan hat und noch immer Filme ausgezeichnet werden, die dieses Stereotyp bedienen.
The Academy gave the Best Picture Oscar to The Green Book. A movie where a black man uses his magical piano powers to teach his Uber driver to not be racist.
Ja, also The Green Book hat 2019 eben den besten Film bei den Oscars gewonnen. Ein Film, sagt Roy Wood, bei dem ein Schwarzer seine magischen Klavierkräfte nutzt, um einem Uber-Fahrer beizubringen, dass er nicht rassistisch ist.
Auch wenn es Uber damals auch nicht gab, ne? Ja, also entwickelt dieser neue Film, The American Society of Magical Negroes, jetzt die Idee eigentlich weiter, also oder zeigt er nur diesen Missstand weiter auf? Also eröffnet er neue Perspektiven?
Leider nicht so wirklich. Also man muss sagen, es ist eine fantasievolle Satire. Die Grundidee ist wirklich toll. Es gibt im Film auch ganz lustige Anspielungen auf die erwähnten Filme. Der Film bringt in der Handlung die rassistische Struktur dieser Idee zum Vorschein, aber es bleibt eben bei den Beispielen, bei den Verweisen und dann verliert sich der Film in so einem Rom-Com-Plot, also so einer romantischen Komödie, ohne dass man auch diesen Figuren wirklich näher kommt. Stattdessen gibt es dann so platte Sätze wie, ja, es ist schwer in Amerika zu leben, wenn man kein Weißer ist. Es gibt immer wieder dieses Belehrende, ein bisschen Pro-Seminar-mäßige, wo man da die Ausgangsidee merkt, aber die Weiterentwicklung fehlt. Also es hätte viel radikaler sein können und müssen und es gibt ja durchaus aktuelle Beispiele, die viel konsequenter sind, wie American Fiction, der ein ähnliches Thema hat, mit einem afroamerikanischen Schriftsteller, der erst Erfolg hat, als er Romane mit populären Klischees schreibt. Das ist schade, denn das Thema an sich ist natürlich total spannend.
Also Empfehlung trotzdem, sich anzuschauen oder eher nicht?
Gute Frage. Wenn einen das Thema interessiert, das Magical Negroes, lohnt es sich auf jeden Fall. Mhm. Aber als Film muss man ein bisschen Abstriche machen.
Alles klar, vielen Dank. Susanne Burg aus der Deutschlandfunk Kultur Filmredaktion über diesen Film The American Society of Magical Negroes. Ab morgen dann in den Kinos. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Seit den 90er Jahren ist die Tänzerin, Choreografin und Regisseurin Sascha Walz eine der erfolgreichsten Bühnenkünstlerinnen in Deutschland. In diesem Jahr wird sie mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. Die Jury erklärte zur Begründung, Walz habe die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes maßgeblich mitgeprägt. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird Mitte Oktober in Essen überreicht. Geehrt werden dort auch der Tänzer Dieter Heidkamp für sein Lebenswerk sowie die Tanzkompanie Explore Dance, Netzwerk für junges Publikum. Der Deutsche Tanzpreis gilt als der renommierteste Preis für künstlerischen Tanz in Deutschland und wird seit 1983 jährlich vergeben. Für die Türkei-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der letzte Tag angebrochen. Die türkischen Künstlerinnen und Künstler erhoffen sich von dem Besuch, dass sich die Beziehungen beider Länder verbessern. Das sagte der Kulturjournalist Ingo Arendt im Deutschlandfunk Kultur.
Was diesen Austausch anbetrifft, hat die türkische Kunst- und Kulturszene gar nicht so ganz übertriebene Erwartungen jetzt, denn die Verbindungen sind ja sehr eng und es gibt wahnsinnig viele Kooperationen nach Deutschland. Das Wichtigste, was ich höre, was jetzt eigentlich erwartet wird, ist der Wunsch, dass die derzeit unfassbar restriktive deutsche Visapraxis für türkische Kulturschaffende zu lockern wäre. Dazu gab es aber auch nichts zu hören vom Bundespräsidenten.
Zur Stunde ist Bundespräsident Steinmeier im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die schlechte Handschrift von Jane Austens Bruder macht dem Jane Austen Museum im südenglischen Chorten zu schaffen. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian. Womöglich ließen sich aus den von Frank Austen handschriftlich verfassten Memoiren der Schriftstellerin wertvolle Informationen ziehen, wenn man sie denn entziffern könnte. Deshalb bitten die Kuratoren des Museums Leser auf der ganzen Welt, bei der Transkription des fast 80-seitigen Dokuments zu helfen. Wer will, kann das Museum per Mail um eine Seite bitten. Sammlungsleiterin Reynolds spricht von einem Bürgerforschungsprojekt. Neues Material über die Familie Austen sei sehr selten, deshalb seien diese Memoiren so wichtig.
Japan vor 400 Jahren. Palastintrigen, Kampf, Liebe und Tod. Die Serie Shogun ist ein Welterfolg. Die letzte der 10 Folgen ist jetzt zum Streaming freigegeben.
Lass dich nicht von unserer Etikette täuschen. Unseren Verbeugungen, unseren Ritualen. Der Tod umgibt uns. In der Luft. Im Meer und in der Erde. Vergiss nicht. Wir leben und wir sterben.
Shogun.
Alles andere steht nicht in unserer Macht.
Shogun auf Disney Plus. Grundlage dieser historischen Story ist der fast 50 Jahre alte Roman von James Clavell, damals ein Bestseller, der weltweite Japan-Begeisterung auslöste. Und auch die aktuelle Serienverfilmung ist auch nicht die erste. 1980 gab es schon mal eine, aber unser Kritiker Stefan Mesch hat mir verraten, dass die heute nicht mehr wirklich sehenswert ist. Dafür die neue aber schon. Hallo Stefan.
Hallo.
Also klären wir erstmal, worum es eigentlich geht. Das ist eine Serie über Japan, aber eben mit einer weißen Hauptfigur.
Ja, und das ist ja eigentlich so das Klischee bei so Erfolgsgeschichten über andere Kulturen. Also wir sehen alles durch die Augen von einem weißen Mann, wie in Der mit dem Wolf tanzt oder in Lawrence von Arabien oder so. Also der weiße Retter trifft so inspirierende, exotische Fremde. Aber im Jahr 1600, da hat ein holländisches Schiff im Pazifik geplündert und ein realer historischer Seemann, William Adams, der strandet dann in Japan. Der trifft dann einen Feldherrn und der wird Berater und später richtiger Samurai. Und hier in Shogun, da heißt die Figur John Blackburn und er lernt Japan kennen und lieben. Und im Buch ist das schon so ein bisschen schmierig, dass er da zum Beispiel mit allen drei, vier wichtigen Frauen Sex hat. Aber dieser Mann aus dem Westen und seine Ignoranz, die sind in den meisten Szenen hier trotzdem das Problem und nicht die Lösung. Und in ihm wächst dann ein riesen Respekt vor der japanischen Kultur.
Und der Autor James Clavell, jenseits aller klischeemäßigen Beschreibungen, aber er hatte schon einen Bezug zu Japan, oder?
Oh Gott, absolut, klar. Der war Brite und im Zweiten Weltkrieg Kriegsgefangener von Japan in Singapur 4 Jahre lang. Aber nach dem Krieg ist ja dann sehr viel Geld der USA nach Japan geflossen, weil die Japan benutzt haben im Koreakrieg und im Vietnamkrieg. Und durch dieses Wirtschaftswunder sind japanische Firmen dann in den 70ern und 80ern plötzlich überall, also Sony oder später Nintendo. Es gibt dann dieses rassistische Schreckgespenst, Japan wird unsere Kultur beherrschen. Und das schwingt auch mit in so Filmen wie Blade Runner oder Stirb langsam. Und darum ist Shogun so ein wichtiges und respektvolles Buch 1975, weil der Westen sagt, wir müssen Japan verstehen, um mitzuhalten. Japan ist irgendwie trendy, dominant, exotisch, listig, gefährlich. Und Shogun baut jetzt dieses Bild mit und erklärt das Bild aber gleichzeitig ein bisschen.
Obwohl es im Jahr 1600 spielt. Also eigentlich kann man es doch so gar nicht als Kommentar über das moderne Japan verstehen, oder?
Eigentlich nicht. Diese neue Serie gerade, diese 10 aktuellen Folgen Shogun, die sind einfach eine richtig gute, schlaue Unterhaltungsserie. Das erzählt mir jetzt nicht viel über Japan, ist aber auch in Japan toll angekommen, also wirklich ein Welterfolg bei Publikum und Kritik, weil spannende Figuren, eine komplexe politische und kulturelle Welt, alles sehr dicht und stimmungsvoll erzählt. Aber es gibt da schon sehr viele Szenen, in denen Figuren sich opfern oder befohlen kriegen, du bist entehrt, jetzt schlitzt dir den Bauch auf. Also Seppuku, dieser rituelle Suizid. Und historisch ist er zwar vorgekommen, aber im Buch, da kam der ständig vor. Also da ging es um nichts sonst. Und James Clavell, der behauptet, worum geht es im Leben? Um Pflichterfüllung, um Selbstzucht und um den Tod. Und darum behauptet er, ist es für alle Figuren in Japan jederzeit normal, sich selbst zu töten. Das macht Japan aus. Und ich verstehe, warum der Autor das denkt, weil im Zweiten Weltkrieg hat das japanische Militär wirklich dauernd gesagt, sterbt jetzt alle für euer Land. Aber ich finde den Roman aus heutiger Sicht unerträglich, weil er wirklich nur ganz so hämische, suffisante, plakative, unrealistische Szenen zeigt, die uns im Westen einprügeln sollen, so ist Japan. Ein morbider Kadavergehorsam, das Leben, da zählt nichts.
Und diesen Fehler macht die Serie aber nicht. Das heißt aber, sie orientiert sich eben auch zentral nicht unbedingt an diesem Buch.
Doch, die erzählt schon das Buch nach, aber sie mit viel weniger so Todeslust und dafür viel mehr Psychologie. Also es ist wirklich viel besser, weil das weggelassen wurde oder ein bisschen runtergeschraubt. Also ich sehe in der Serie jetzt halt auch keine tiefe These über die ganze japanische Kultur, weil es ist nicht belehrend. Aber ich will ja auch zum Beispiel kein Buch lesen, das sagt, Deutsche denken immer nur an Karneval und an die Fastenzeit oder ans Fegefeuer. Also wir haben ja auch total viel paradoxe Kultur. Und Shogun als Literatur, das ist zwar schon sehr gut übersetzt ins Deutsche, weil der Übersetzer viel über Seefahrt weiß. Also so als Schmöker hat das schon Atmosphäre. Aber ich finde total schlimm, 50 Stunden lang ein Buch mit so einem krass einseitigen und dann doch wieder respektlosen Tunnelblick zu lesen. Und der Autor zeigt zum Beispiel auch dauernd Brieftauben, aber die gibt es damals gar nicht. Also es ist ein langweilig belehrendes Buch und dann stimmen diese Belehrungen noch nicht mal.
Ja, man kann also auch aus Mist irgendwie Gold machen. Vielleicht, das würde mich auch noch interessieren, also wenn Shogun die Serie ja jetzt auch nicht hundertprozentig authentisch ist, dann schon dadurch nicht, dass sie eben auch nicht in Japan selbst gedreht wurde. Aber kauft man der Serie das trotzdem ab?
Ja, also ich fand an dieser 1980-Serie schon sichtbarer, dass sie halt vor Ort gedreht wurde. Die neue Serie ist jetzt leider halt nur, wie so oft, in Kanada und mit so Computereffekten. Und es ist auch jetzt keine Serie mit einer besonders experimentellen Dramaturgie oder Inszenierung. Das einzig Aufregende hier ist, so viele Intrigen und Figuren und trotzdem kommt man gut mit. Es ist wirklich einfach eine ganz griffige, mitreißende, erwachsene, psychologische Erzählwelt und mich freut total, dass das Publikum Lust hat auf so ein Wimmelbild und auf die ganzen Untertitel. Also ich hoffe, es gibt jetzt einfach einen Japan und einen Historienboom durch diese Serie. 1939 zum Beispiel gab es einen Samurai-Erfolgsroman in Japan, Musashi. Und ich will jetzt bitte mal sowas als große Serie fürs internationale Publikum, weil in diesen Autor, in James Cavell, in den habe ich jetzt halt wirklich gar kein Vertrauen mehr. Mhm. Aber die Serie gucken, unbedingt, doch.
Und natürlich Mangas lesen, ne? Also der Japan-Fan. Stefan Wesch spricht hier. Shogun hat 10 Folgen, läuft auf Disney Plus. Der Roman ist von James Clavell, hat über 1000 Seiten, übersetzt von Werner Peterich, lohnt sich aber nicht mehr unbedingt, wie wir jetzt eben erfahren haben, aber die Serie schon. Stefan, herzlichen Dank für diese Einordnung.
Gerne.
Fundstück.
Frank Zappa, John Cage, Fernsehen und Dadaismus, Weltmusik, japanische Popkultur und elektroakustische Kompositionen. Die Liste der Einflüsse, die das Kollektiv der Los Angeles Free Music Society in den 70ern zu Arbeiten mit Sound inspiriert hat, ist lang. Von Anfang an dabei war Dennis Duck, ein Drummer, der den Plattenspieler als Instrument zum Improvisieren erkannt hat. Mit dem Stück Jody F. nimmt er 1982 den Generationenkonflikt unter die Lupe. Interessanterweise sind die Vorwürfe der Älteren und ihre Schwierigkeit loszulassen bis heute nahezu gleich geblieben.
Drug hallucination. Drug hallucination.
I think that having a younger man for a lover would be a real yawn. As a graduate student, I have to teach freshman composition classes, and I've had plenty of opportunities to get it on with those big boys. They come into my office for conferences, and some of them practically sit on my lap. But you see, I know them too well to be interested. They don't know about the war in Vietnam. They don't know about the electric Kool-Aid acid test. They don't know that the Jefferson Starship was once called the Jefferson Airplane and that the star of the group was Gray Slick. I could go on and on about Janis Joplin, Jimi Hendrix, and Simon and Garfunkel, about love-ins, sit-ins, and moratoriums. My 18-year-old jocks don't know anything about the things that make me what I am. I feel sorry for today's youth. They never had a movement, never had pop idols with ideals. I wonder what I would be now if it hadn't been for Bob Dylan and Joan Baez. Would I be unimaginative and conservative like the kids in my classes? It's probably not their fault. But they just don't turn me on.
Jody F. von Dennis Duck, dem Drummer der Los Angeles Free Music Society. Paul Paulun hat dieses Archivstück gefunden. Großer Bahnhof für die rumänische Künstlerin Alexandra Piric. Bahnhof ist in dem Fall wörtlich zu nehmen, denn ihre große Ausstellung Etune startet diese Woche im Hamburger Bahnhof der Nationalgalerie der Gegenwart in Berlin. Das Besondere, jeden Tag finden da 4 Stunden lang Live-Aktionen in der Halle statt, als Teil des Kunstwerkes. Und Alexandra Piric balanciert ja generell in ihrem Werk zwischen Tanz und visueller Kunst. Simone Reber hat sich diese Ausstellung Etune vorab angeschaut.
Einer fängt an, die anderen Tänzerinnen und Tänzer antworten. Bald füllt der polyphone Gesang die ganze Bahnhofshalle. Viele Stimmen in Harmonie. Etune, die raumgreifende Arbeit von Alexandra Piric in der großen Halle des Hamburger Bahnhofs, verbindet Klang, Tanz und Kunst, Menschen und nicht lebende Organismen. Auf einem tönernen Sockel steht eine große Glasschüssel, darin eine Mischung aus Öl und gemahlenem Glimmer. Wenn die Besucherin die grünliche Flüssigkeit umrührt, bilden sich auf der Oberfläche sechseckige Muster. eine widerstandsfähige Gesellschaft von regelmäßigen Zellen, gleichberechtigt nebeneinander geordnet. Selbst wenn man sie aufmischt, kehren sie schnell zu dieser Formation zurück. Das sind Prozesse, die sich selbst organisieren, und mich hat daran besonders interessiert, dass sie Materie sichtbar machen, die zwar nicht lebt, aber sich verhält, als sei sie lebendig. Auf der rechten Seite blubbert Flüssigkeit in Glaszylindern über den Köpfen des Publikums. In diesen chemischen Gärten gedeihen rote und blaue Gewächse, die mit ihren spitzen Ästen aussehen wie Korallen. Die exotischen Gebilde entstehen aus Metallsalzen. Sie wachsen schnell, leben aber nicht. Zwischen diesen Strukturen, die sich selbst organisieren, agiert das Ensemble der Tänzerinnen und Tänzer. Die Menschen bewegen sich wie ein Schwarm durch die offene Halle. Sie formen kleine Grüppchen, scheinen zu schweben.
Wir haben uns bei einer Bewegung von den Starren inspirieren lassen, von den Vogelschwärmen, die sich am Himmel versammeln. Sie sind in der Lage, diesen kollektiven Organismus zu erschaffen, aber eigentlich tauschen sie nur gegenseitig Informationen aus. Es gibt keinen größeren Plan.
Wie findet der alte Jäger-Mensch ein neues Verhältnis zur Welt, fragt die Arbeit von Alexandra Piritsch. Attune, das heißt einstimmen, koordinieren, anpassen. Im Hintergrund der Bahnhofshalle hat die Künstlerin eine Sanddüne aufgetürmt. In der Natur auch eine Formation, die sich von alleine bildet und stets verändert. Die Tänzerinnen und Tänzer kämmen den Sand, lassen ihn durch die Finger rieseln. Sie experimentieren mit ihren Körpern, rollen die Düne herab, wälzen sich über den Boden. Sie kriechen und krümmen sich und erproben andere Fortbewegungsarten als den aufrechten Gang.
I think part of my interest in attuning, let's say, human bodies to dynamics of other life forms.
Mein Interesse, menschliche Körper mit anderen Lebensformen in Einklang zu bringen, entstand aus einem politischen Motiv. Ich glaube, wir können etwas lernen. Wir können uns verändern und uns aus unserem biologischen Dilemma lösen. Zum Beispiel gibt es viele Bewegungen, die nicht auf zwei Beinen passieren. Und selbst wenn man seinen Körper nur auf einer anderen Ebene bewegt, hat das kognitive Auswirkungen.
Das Ensemble tritt in Straßenkleidung auf, tanzt zwischen Besucherinnen und Besuchern. Dadurch, so glaubt die Kuratorin Catherine Nichols, entsteht für das Publikum als eigene Erfahrung
die Spürbarkeit auf jeden Fall, die Sinnlichkeit, dass es Körper sind, die in Bewegung sind, mit denen sich Menschen identifizieren können. Man kann sich auch mit denen bewegen im Raum, denen hinterherlaufen, also mit ihnen interagieren. Und dadurch kommt eine andere Art des Verständnisses zustande.
Attune, dieses künstlerische Experimentierfeld, stellt Besucherinnen und Besucher auf die Probe, sensibilisiert die Wahrnehmung in allen drei Dimensionen, weckt die Achtsamkeit gegenüber der Umgebung und fragt nach neuen Möglichkeiten, die Gesellschaft zu formieren. Was Glimmer und Öl kann, sollte den Menschen doch auch gelingen.
Attune, ab Freitag dann im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.